Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game Changer, der Fußball-Podcast. Wir sind wieder zurück und am Start. Wir, das ist der geschätzte Linus, der mir seit langem mal wieder gegenüber hockt. Ciao, Linus.
Salut alle. Ja, freue mich sehr, dort zu sein wieder mal. Das ist jetzt ein paar Wochen her.
Das ist richtig und ja, wie ihr es gehört habt, bin ich auch wieder am Start. Ursprünglich war das auch mal eine Folge zu dritt gewesen, aber ja, wie man es so kennt, auch bei uns geht mal etwas in die Hose und dementsprechend probieren wir es doch jetzt einfach nochmal. Aber ja, schön, bist du wieder mal zurück. Bevor du dann ja schon wieder weg bist, habe gehört, es geht in die Ferien. Von dem her umso besser. Nimmst du jetzt noch schnell Zeit, um ja, gemeinsam über Schweizer Fußball zu schwätzen?
Ja, wir haben ja einiges zu besprechen heute. Haben wir die englische Woche ausgesucht, natürlich, dass ich immerhin jeweils zwei Spiele zum Besprechen habe.
Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Und dementsprechend, weil wir so ein volles Programm haben, lasst uns doch gerade loslegen. Ich muss noch schnell einen Nachtrag liefern von der letzten, der vorletzten Woche, wo dir, Linus, aufgefallen ist. Und zwar hat es sich da um eine Szene gehandelt, die sich zugetragen hat im Spiel Lausanne gegen Luzern, wo Lausanne, der Dussin, glaube ich, in Pascal Lorenz reinläuft und ich behauptet habe, das war ganz klar ein Foul, oder? Mit der 5er-Regel ist das so ein bisschen, dass man, also man erinnert sich, dass quasi der Goalie nicht darf grossartig berührt werden im 5er. Dort haben wir jetzt beide, aber auch mit deiner Hilfe, Linus, im Nachtrag nochmal herausgefunden, das ist nicht so und das ist eigentlich auch nie so gesehen, oder?
Ich glaube, das ist ein von der grössten Mythos im Fußball allgemein oder in Bezug auf Fußballregeln, was sich sehr, sehr hartnäckig haltet. Darum ist mir das auch so stark aufgefallen, weil ich habe das Gefühl, ich führe da persönlichen Feldzug seit etwa 10 Jahren selber im Amateurbereich unter Freunden, weil das immer wieder vorkommt, weil das so fest in den Köpfen verankert ist. So eine Regel hat es gar nie gegeben. Es hat im DFB hat's mal für eine ganz kurze Zeit, ich glaube maximal ein paar Jahre, hat's die Regeln gegeben. Ansonsten ist das nie irgendwo so festgehalten worden. Die Schiedsrichter haben aber häufig die Goalies so ein bisschen geschützt, in Anführungs- und Schlusszeichen. Ja. Aber reglementarisch gibt's da nichts und auch im Moment nicht. Also es ist so, dass der Goalie genau wie jeder andere Spieler ist, wenn er regelwidrig blockt oder gecheckt wird, klar, dann ist faul. Aber dass man den nicht berühren darf, das gibt es auch nicht. Und ich habe das Gefühl, in den letzten paar Jahren schauen die Schiris auch noch ein bisschen mehr drauf, dass man das eher mal laufen lässt. Also Beispiel Arsenal, wo das bei Eckball relativ konsequent machen, ja, in den letzten paar Saisons, ja, wo sie wirklich den Goalie so zustellen und den bewusst ein bisschen blocken und so auch sehr erfolgreich sind. Also ich habe das Gefühl, da bewegt sich einfach ein bisschen etwas. Darum habe ich da auch noch die Chance nutzen, dass wir das da auch noch mal können ansprechen können. Dass das wirklich auch so ein bisschen aus den Köpfen rausgeht. Weil, ja, also ich... Eben, merkst du es selber, ja, oder? Nein, das ist so tief in uns drin, weil es uns sehr viel gesagt worden ist, vielleicht früher noch, ich weiß es nicht.
Ja, eben, es ist witzig, weil ich meine, ich habe jetzt doch auch irgendwie 20 Jahre Fußball als Aktiver hinter mir. Und uns ist das auch immer gesagt worden, ja, bringt nichts im Fünfer, dort wird immer abpfiffen, das ist quasi, ja, ich weiß nicht, auch eine Regel in dem Sinn. Dementsprechend habe ich das auch nie hinterfragt, aber ja, ist noch lustig gewesen, weil ich am Sonntag, nein, stimmt nicht, am Samstag auch noch auf einem Fußballplatz bei einem Match schauen und dann einen ehemaligen Teamkamerad von mir gesehen habe. Dann haben wir es lustigerweise auch von dieser Szene gehabt. Liebe Grüße an dieser Stelle, los ab und zu. Und dort hat er mir das eben auch erklärt, dass es die Regeln, ich weiss gar nicht mehr, ob er gesagt hat, nicht mehr gibt oder gar nicht gegeben hat. Und dann ist für mich auch so gesehen, crazy. Weil, ja, ich habe das auch nie hinterfragt und für mich ist das eigentlich ganz klar gewesen.
Ja, also an dieser Stelle für die zuhören, meldet euch gern über Insta und gebt uns durch, ja, was ihr da gemeint habt oder wo eure Überzeugung da gesehen ist, ob das bei euch auch in den Köpfen ist.
Also, absolut, absolut. Schnitzer kann immer mal passieren und es gibt nicht nur die Regeln oder eben nicht Regeln, die immer wieder mal heiß diskutiert wird. Von dem her sind wir sehr offen und würden uns auch freuen darüber, über Feedback zu diversesten Sachen, richtig.
Jetzt, wenn wir schon beim DFB gewissermaßen sind, wo die Regel mal ein paar Jahre gehabt hat, da ist noch ganz Großes passiert letzte Woche im DFB-Pokal. Halbfinale, und zwar Bielefeld, wo als Drittligist Leverkusen, der noch amtierende Meister, rausgehauen hat.
Absolut, ja. Und ich glaube, das hat viele Fußballromantiker Herzen höher geschlagen. Ich habe es nicht gesehen, ehrlich gesagt. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ja, ich glaube, wie alle, die es auch gesehen haben, absolut verdient. Bielefeld hat da wirklich eine tolle Szenerie geboten, auch mit dem Stadion und der Atmosphäre. Ich glaube, das ist eines der grössten Spiele wahrscheinlich in der Vereinshistorie oder wo in die Vereinshistorie eingeht. Und ja, muss aber ehrlich sagen, eben spielerisch oder wie das Spiel verlaufen ist, hat sich das Bielefeld absolut verdient. Und weil ich bin so überrascht, weil ich denke, okay, Leverkusen weiss, was auf sie zukommt und nichtsdestotrotz, trotz einer 1-0-Führung irgendwie, haben sie sich nicht können wehren und sind auch verdient irgendwie ausgeschieden.
Ist da gewisse Arroganz vielleicht mit dabei gewesen? Ich meine, man hat ja eigentlich gewusst, hey, das Arminia ist gefährlich, das hat Union Berlin, SC Freiburg, Werder Bremen in der Runde vorher rausgetan, also alles Bundesligist, also da muss man ja eigentlich wie ready sein.
Hey, ich glaube nicht, dass das ein Thema gewesen ist, jetzt auch wenn man auf die Saison schaut von Leverkusen. Gut, jetzt hat Bayern natürlich gerade noch eine massive Verletzungsmisere, aber grundsätzlich ist bis vor irgendwie ein paar Tagen klar gewesen, dass nach dem Champions League Out, wo ja auch noch gesehen ist, dass es, wenn überhaupt, nur noch über den Pokal zum einen Titel langt. Und von dem her, ja, also ich habe vielerorts gelesen und so ein bisschen gehört, auch mitbekommen, dass Bielefeld das Ding auch wirklich einfach über einen Kampf gewonnen hat. Und ich glaube, das ist schon etwas, wenn es ein Drittligist ist, auch die können physisch dagegenhalten. Ich glaube, auch der Heimvorteil ist schon etwas, was man nicht unterschätzen darf.
Ja, das gerade in einem Pokalspiel kommt sicher auch noch zum Tragen, denke ich auch. Es war noch spannend, der Granit Xhaka, um da noch den Schweizer Bezug zu machen, ist dann nach dem Spiel noch in der Kurve auftaucht und hat, ich weiß nicht, ob er beschwichtigen musste, die Fans, oder einfach diskutiert worden ist, aber du hast natürlich dann, glaube ich, schon ziemlich turbulent gesehen auf Seite der Leverkusen-Fans.
Ja, ich glaube, die Enttäuschung ist einfach grundsätzlich sehr, sehr gross gewesen, weil Leverkusen sich auch gewusst hat, dass der Pokal die, in Anführungszeichen, einfachste Möglichkeit gewesen ist, um jetzt hier noch titeltechnisch etwas können erreichen diese Saison. Und zum anderen, ja, die Bilder habe ich auch gesehen, aber das Gefühl gehabt, ja, beschwichtigt. Also, da ist sicher einfach viel Enttäuschung rumgesehen. Man hat aber auch das Gefühl, er hat sich auch ein bisschen gewehrt in dem Sinn.
Ja, er hat schon ein bisschen enerviert, ja, und auch geladen ausgesehen. Also, der ist natürlich sicherlich auch eher unzufrieden gewesen.
Ja, logisch, Spiel. Logisch. Aber auf jeden Fall, ja, rein aus Sicht vom gemeinen Fan ist es natürlich eine schöne Geschichte, dass mit Bielefeld jetzt wieder mal ein Drittligist ist. Ich glaube, es ist erst der zweite, der das geschafft hat. Oder der dritte, aber ganz wenige. Ja, wo jetzt im Pokalfinale steht, in Berlin gegen Stuttgart. Ja?
Gegen Stuttgart, genau. Also das Märli könnte noch ein bisschen weitergehen. Noch geil gewesen, der Trainer nach dem Spiel. Ich habe das nicht im Interview oder im Video live gesehen, aber gemäss diversen Medienberichten ist seine erste Reaktion gesehen, wo noch gefragt worden ist, was ihm jetzt für Gedanken durch den Kopf gehen nach dem Sieg, hat er einfach gesagt, saufen.
Hey, auch das gehört zum guten und schönen Pokalabend dazu. Vor allem, wenn man da so gestalten kann wie Bielefeld. Und von dem her, ja, ist sicher eine schöne Fußballgeschichte.
Sind wir gespannt auf das Finale. Bevor wir jetzt noch wirklich in Schweizer Fußball eintauchen, hätte ich gesagt, gehen wir von Deutschland noch ein bisschen mehr in den Norden rauf, und zwar zur norwegischen Liga. Und zwar zur Frauenliga, weil dort habe ich ganz eine coole News mitbekommen diese Woche. Und zwar gibt es jetzt dort im Fall von Schwangerschaft eine automatische Vertragsverlängerung für die Spielerinnen von norwegischen Clubs. Also das ist ligaweit.
So pauschal quasi.
Genau, ja. Pauschal. Und das finde ich ist eine mega, mega Geschichte, mega wichtig für all die Spielerinnen, dass sie auch da, ja, Familienplanung als Thema, oder bei Männern. Dort habe ich das Gefühl, sind mit 25 schon dreifache Väter am Mix. Das ist für eine Frau, die im Profifußball tätig ist, eine ganz andere Situation. Und so kriegt man immerhin ein bisschen Sicherheit an. Ich glaube, das ist enorm wichtig. Bei einzelnen Clubs gibt es das schon. Also AC Milan
ist
das Beispiel,
so, ja.
Wo das schon so definiert haben. Aber Norwegen ist jetzt die erste Liga, wo das mal konsequent jetzt durchzieht, finde ich ganz wichtiges Signal.
Ja, ich glaube auch, es ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, um auch den Frauenfußball effektiv auf allen Ebenen zu professionalisieren und auch ein wichtiges Zeichen eben mit dieser komplexen Ausgangslage, wo halt bei Männern und Frauen anders ist. Das muss man fairerweise schon auch sehen. Ich glaube, man hat jetzt auch ein schönes Beispiel in der Schweiz gehabt mit der Imke Wübenhorst, die in den Mutterschaftsurlaub gegangen ist und jetzt eigentlich, ich glaube, seit ein paar Wochen wieder zurück ist. Und ich glaube, das ist absolut der richtige Weg. Ich glaube, es muss möglich sein, die Spielerinnen oder auch die Funktionärinnen weiterhin können einzubinden, wie das auch sonst im Beruf möglich ist. Weil, ja, ich glaube, eine Familienplanung ist etwas, was einfach im Privatleben auch dazugehört. Und unabhängig davon, in welchem Bereich oder welcher Branche man tätig ist, glaube ich, dass das ja etwas ist, was enorm wichtig ist. Und darum, ja, finde ich auch sehr cool.
Ja, und vor allem im Frauenfußball, wo die Verträge häufig eher kurz sind. Wir haben ja das auch von der Viola im Interview gehört, oder? Das sind häufig Einjahresverträge sogar, vielleicht dann eher mal zwei, oder? Klar, je nach Niveau wird es
genau,
dann auch ein bisschen länger.
Größe auch, ja.
Genau. Aber da ist man natürlich trotzdem weit weg von so standardmäßigen 5-Jahres-Verträgen oder so wie im Männerfußball. Also umso wichtiger. Ich würde sagen, mit dem spannen wir gerade den Bogen weiter und gehen zum Frauen-Nazi-Spiel vom letzten Freitag oben gegen Frankreich.
Genau, ja. Ja, also es ist eine 2-0-Niederlage oder 0-2-Niederlage geworden, Schluss am Ende. Ich glaube, ja, man ist vor allem in der Offensive ein bisschen enttäuscht gewesen, dass man sich nicht mehr klare Chancen, muss man sagen, hat können erspielen. Und zum anderen hat man natürlich auch gesehen, dass mit den Franzosinnen, die gerade individuell auch in der Offensive viel Qualität haben, dass es ja das eine oder andere Mal doch ein bisschen schnell gegangen ist.
Ja, also ich würde sagen, man ist konstant ein bisschen einfach unterlegen gesehen. Man hat nicht jetzt wirklich viel können dagegen halten. Und für mich ist es halt ein bisschen bitter, gerade wenn man zurückdenkt an das Testspiel. Ich glaube, es war im Oktober gewesen, noch letztes Jahr, wo man noch können gewinnen gegen Frankreich. Klar, Frankreich war dort sicher nicht ganz mit dem gleichen Aufgebot unterwegs gewesen, als jetzt hier in dem Nations League-Spiel. Aber trotzdem, dort habe ich das Gefühl, ist ein anderer Schwung, eine andere Dynamik noch in dieser Mannschaft gewesen. Und ja, ich hoffe einfach, dass man jetzt das im nächsten Spiel gegen Island schon ein bisschen zeigen kann. Dass man da offensiv Qualitäten hat. Es ist jetzt in den letzten paar Spielen so gesehen, dass die Offensive sich als Baustelle rauskristallisiert. Mir fehlt im Moment so ein bisschen der X-Faktor.
Ja. Ja, also nur schnell noch zu dem Thema mit der Offensive. Das ist ein Thema, das, glaube ich, allgemein ein bisschen bekannt ist bei der Schweizer Frauen-Nazi, wo man kurz auch wieder ein bisschen abgegeben hat, wenn man mal zwischen phasenweise auch ja, ein bisschen mehr hat können realisieren. Und jetzt in den letzten Match, wie du es richtig sagst, ist es wieder ein bisschen aufgekommen. X-Faktor sprichst du an. Dort glaube ich auch, dass das noch etwas fehlt. Ich frage mich, ich meine, auch mit Bezug jetzt vor allem in die Schweizer Männer Super League, wo gerade beim FCB so ein klassischer X-Faktor mit dem Sheldon Shaqiri ist. Das ist halt eine Frage vom Ansatz, oder? Also ich glaube, Struktur ist schon auch noch ein bisschen ein Problem beim Spiel von der Nazi, also von der Frauen-Nazi. Es ist auch etwas, was der Robin, der übrigens am Spiel gesehen ist, mir noch so ein bisschen erzählt hat, dass er das ein bisschen vermisst hat. Ich glaube auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, Lia Welt, die muss irgendwie 12 Kilometer gesäckelt sein oder so. Das ist Boah, deutlich ey. Zu viel. Und ja, ich glaube, nebst dem, dass, sagen wir, ein X-Faktor, wo ich durchaus aber denke, dass man die ein oder andere Spielerin haben, die die Rolle vielleicht noch einnehmen kann.
Ja, gerade verletzt halt auch Sinn. Also ich denke an Iman Bönne, ich denke an Naomi Lüe.
Richtig.
Vielleicht auch ein Sidney Schertenleib, wo das jetzt in der Nazi noch nicht gerade sein können, aber wo eine gute Form hat bei Barcelona, also wo hinsichtlich der EM sicher noch wertvoll wird werden, denke ich.
Ja, genau. Also ich glaube, dort hätten wir schon auch noch die ein oder andere Personalie, wo vielleicht noch in die Rolle reinwachsen kann. Aber auf der anderen Seite, ja, ist sicher auch ein bisschen der Wunsch, oder ich kann jetzt von mir zumindest sagen, der Wunsch um, dass ja, das Spiel vielleicht noch eine klare Haltung bekommt, wie man es genau will spielen. Und das vermisse ich ein bisschen, gerade aktuell noch.
Yeah. Ja, nein, sehe ich. Also ich meine, wenn du halt einen konstanteren Rahmen hast oder ein konstantes Gefühl, eine klare Achse, eine klare Spielweise, dann ist es vielleicht auch einfacher, dann eben noch den X-Faktor dort oben drauf zu tun. Und so fehlt vielleicht gerade noch ein bisschen zu viel. Klar, Frankreich muss man auch nochmal sagen, Top-Nation, also hat man auch gesehen, bei den beiden Goals. Das erste Goal war wirklich schön rausgespielt gewesen. Wenn dort für mich Geschmack die Schweizerinnen konstant halt den Schritt Sport
Julia kommen. Julia Stierli könnte den Ball haben, wenn sie nicht voll 100% riskiert. Aber,
Ja, und umgekehrt könnte man dann auch den Freistoß parieren. Also der ist nicht unhaltbar gewesen. Ich habe es zwar crazy gefunden,
das
wie...
Das war ein Saustrich gewesen. Hey.
Ja, also wie sie dort so viel Zug hinter den Ball bekommt, weil der Pass, es war so eine Freistoß-Variante gewesen, der Pass geht nach vorne und dann kriegt sie so viel Dampf hinter den Ball. Das ist nicht einfach, wenn der Ball nach vorne schon geht.
Wirklich Chapeau.
Aber gleich müsste man eigentlich heben.
Ja, sie ist sicher nicht, also die Elvira Herzog ist in dieser Situation sicher nicht von aller Schuld befreit. Der Robin hat noch etwas Gutes gesagt, wo wir so ein bisschen über den Match hatten, quasi. Fehler passieren immer dann, wenn du müde bist oder wenn quasi die Frequenz, wo du musst dich wehren oder verteidigen,
hoch ist.
Genau, und dann passieren die Fehler. Und beim Einzelnen ist es Julia Stierli, wo nachdem die Spielerin von Frankreich schon mit Tempo kommt, ich das Gefühl hatte, wenn sie dort nicht von Anfang an auf Tutti geht, dann kommt der Ball nicht rein. Und beim 2-0 ist es eben der Elvira Herzog, der sicher auch nicht optimal aussieht, aber der Ball, also der frisch ist wieder nach vorne gespielt. Also, je nachdem, hätte ich mir dort schon auch noch erwarten können, dass da vielleicht noch jemand schaltet und sich reinwerfen kann im Ball. Und das hat schon etwas.
Also müsste auch jemand näher stehen, auf jeden Fall.
Ja,
also
genau.
Absolut. Also ich glaube, es geht auch nicht darum, dass man da jeweils auf jetzt einzelne Spielerinnen deutet, sondern es ist dann auch ein Zeichen dafür, dass man halt auf kollektiv das Niveau nicht ganz können heben. Jetzt, wenn du nichts mehr hast, hätte ich sonst gesagt, gehen wir über. In der Super League von den Männern, da ist viel gespielt worden letzte Woche, eine englische Woche gehabt. Zum einen, und wir kommen jetzt noch auf die einzelnen Spiele zu sprechen, aber vielleicht so als runde Zusammenfassung zum Anfang, eine perfekte Woche gehabt für Basel. Wir haben jetzt zum ersten Mal eine Tabellenführung mit 4 Punkten Vorsprung diese Saison. Wir haben einen Strichkampf rund um den Platz 6, der extrem eng jetzt nochmal wird. Und dann haben wir einen Abstiegskampf, der sich auch zuspitzt. Winterthur holt zwar 4 Punkte in der englischen Woche, aber ist trotzdem noch 6 Punkte hinter GC, weil Teams vorne dran auch Punkte, abgesehen von Sion. Also wir haben da wirklich in der Mitte von der Tabelle und sowie auch oben und unten ganz spannende Ausgangslage für den Rest der Saison. Und starten wir doch gerade mit dem FC Sion, der auswärts 2-0 verliert gegen Lausanne.
Ja, genau. Also ich glaube, gerade für Sion ist das nicht so eine geile Woche gewesen, ehrlich gesagt. Es hat ja schon angefangen damit, dass man gegen einen mehr oder weniger direkten Konkurrent in kürzester Zeit den Match noch aus der Hand gibt und eigentlich ein 6-Punkte-Spiel verliert. Und so ist ja dann eigentlich gegen Lausanne gerade weitergegangen. Lausanne, wo auch eher komplexe Woche hinter sich hat und wo du jetzt aber zu einem eminent wichtigen Sieg gegen den FC Sion kommt, auch in der Nachspielzeit jeweils 96. und 98. Minute.
Ja, ist crazy. Also zwei so späte Goal ist ganz absurd. Jetzt ein Sion, du hast es angesprochen, haben unter der Woche schon es hat sich noch ein bisschen Wasser verirrt bei mir. Du hast schon angesprochen, also Sion, der unter der Woche 1-2 gegen Vinti verliert und dort auch 80. und 94. die Goal bekommt. Klar, da ist man noch in Unterzahl wegen der gelb-roten Karte vom Kololi. Aber auch wie man verteidigt hat dort. Also, man ist irgendwie 7. gegen 2 im Strafraum beim 1-1 von Vinti und dann beim 2-1 vergessen sie gerade irgendwie 3 im Rücken. Und auch gegen Lausanne stellen sie sich dann nicht gut an. Und das ist eine Tendenz, die man bei Sion jetzt wirklich schon über Wochen hat können feststellen. Also bei denen zeigt das Formkürfli doch stark nach Abend.
Genau, die Tendenz, das glaube ich, das wird jetzt noch entscheidend sein. Weil ohne Zweifel beide Mannschaften werden, also nicht Lausanne, aber Sion und Winterthur werden in dieser Abstiegsrunde spielen und eben gerade Tendenz bei Sion extrem nach oben zeigt. Da vielleicht auch die Frage, macht man noch etwas? Ich finde eigentlich die Diskussion unsinnig, weil ich das Gefühl habe, es ist zu spät. Aber bei Sion, muss ich jetzt ehrlich sagen, fehlen mir jetzt ein bisschen die Ansätze, wo jetzt das in den nächsten paar Wochen nochmal deutlich besser sollte werden.
Ja, ich würde es fast ein bisschen an Einzelspieler wieder festmachen. Also ich denke an Suarez, wo immer wieder zeigt, dass er Qualität hat, der auch unter der Woche noch das Goal gemacht hat.
Kololi eigentlich Kololi, auch.
Genau, ja. wo eminent wichtig war in dieser Rückrunde jetzt, wo halt eben gesperrt war jetzt auch. Und dann vielleicht noch Mirandschuk, wo finde ich im Zentrum den Ball häufig gut kann abschirmen und auch schön die Bälle verteilt. Aber ansonsten, ja, wenig positiv sein personell. Da fehlt sicher auch in der Innenverteidigung Personal seit dem Winter, ja. Oder? Also, ja, schwierig. Die anderen drei Teams dort unten im Abstiegskampf haben den Trainer schon gewechselt. Und vielleicht passiert es beim FC Sion auch noch.
Ja, und auch bei Lausanne Sport, oder? Ich meine, die können theoretisch, wir haben sie gefühlt schon abgeschrieben gehabt, zusammen mit St. Gallen letztes Wochenende, aber sie sind noch dran, sind drei Punkte auf den FCZ, wo natürlich auch sich Lausanne wird wurmen, dass sie unter der Woche das wichtige Spiel nicht haben können gewinnen gegen den FCZ und das vor allem auch nach 2-0 Führung. Jetzt hat man wenigstens die drei Punkte geholt, das ist auch wichtig, vor allem weil Zürich auch unentschieden gespielt hat und nicht vollpunktet hat. Aber auch Lausanne, also ich weiss jetzt gar nicht, was die für ein Restprogramm haben, das müsst ihr jetzt schnell nachschauen. Aber ja, auch Lausanne könnte in dieser Relegation Group noch sein und dann droht eigentlich, ja, wie der Till immer so schön sagt, die Spiele um Coupe d'Ananas, oder?
Coupe d'Ananas, genau, ja, also viele Städte nicht mehr zu machen. Könnte dann durchaus noch die spannende Konstellation geben in der Schlusstabelle, dass der siebtplatzierte deutlich mehr Punkte hat, als vielleicht Teams auf Platz 5, 6, vielleicht sogar mehr als der vierte, wir werden es sehen. Ja. Aber das ist dann halt dem Modus geschuldet. Mal schauen, wer sich da jetzt noch durchsetzt. Ich denke, eben, wie du gesagt hast, Lausanne hat jetzt immerhin noch eine Lehre ziehen aus dem Spiel gegen Zürich, wo man ganz spät noch zwei Kisten kassiert. 89. und 95. und jetzt hat man es umgekehrt anbekommen, das Spiel noch ganz, ganz spät selber zu entscheiden.
Spielen übrigens nächste Woche gegen Winterthur. Also zwar auswärts, aber ja, eine Aufgabe, die sicher auswärts möglich wäre. Aber ja. Gut.
Man muss dann halt immer noch hoffen, oder, dass Zürich Punkte liegen lässt oder weiss nicht,
wenn Luzern
oder Lugano noch zweimal verlieren, könnte es auch noch passieren.
Richtig, also das sind noch ganz viele in der Verlosung, aber eben, wenn wir doch gerade bei dem Auswärtsspiel von Lausanne nächste Woche sind, in Vinti, gehen wir gerade zu Vinti, wo schon jetzt das Wochenende daheim gespielt hat, und zwar gegen den FCZ. In einem sehr, sehr bescheidenen Spiel, glaube ich, das darf man so sagen. Und Vinti sich aber einen Punkt, nicht ergaunert, aber
erkämpft
das kann man vielleicht sagen. Ja. Es ist noch lustig gewesen. Ich glaube, das haben wir schon davon erzählt, letzte Woche, wo der FCB in Vinti war. Ich habe das Gefühl, Vinti ist sehr mit einem ähnlichen Matchplan auf Zerstörung ausgelegt, wieder ins Spiel gegen den FCZ.
Ja, irgendwo durch auch fair, als Tabellenletzte, wo jetzt irgendwie muss zu Punkt kommen. Und wo ja eigentlich eben eine erfolgreiche Woche haben, eine Woche, die ihnen moralisch sicher gut tut in dem Schlusssport von der Saison. Eben vorhin schon angesprochen, das Bittere ist halt, dass man weiterhin 6 Punkte jetzt hinter dem 11. Platz ist, weil ja auch oben da einfach Punkte hin und her geschoben werden, wie wild.
Ja, das stimmt. Gleichzeitig, was man auch kann sagen ist, ich meine, es ist ein Punkt und nachher gibt's ja noch die Direktduelle, oder? In der Relegation Group. Also von dem her ist der Punkt, ja, brauche jeder Einzelne davon. Und von dem her, ich glaube, da muss man ehrlich sein und sagen, und so richten sie sich auch scheinbar aus, dass vor allem offensiv da halt auch nicht wahnsinnig viel mehr drin liegt. So.
Ja, ist ja so. Ich habe es vorhin bei Sion schon kurz angesprochen. Dort habe ich gefunden, unter der Woche ist es eher an den Mängeln von Sion gelegen, dass Vinti dort noch die Goal schießt, also die Offensive weiterhin ein bisschen Problemfaktor.
Ist ja auch gerade das Problem gewesen, wo glaub, sich auch gezeigt hat, jetzt in dem Spiel beim FCZ, oder, wo keine Lösung gefunden hat auf das sehr beton-anmischende Winterthur.
Ja, auf jeden Fall. Beim FCZ hat mir der Till noch spannende Zahlen noch zwischengeschoben gehabt. Und er hat gesagt, hat das selber gelesen oder gehört noch nicht mehr. Also wir haben es noch nicht verifiziert, aber der FCZ hat scheinbar schon über 40 Spieler eingesetzt.
Ah doch, ja, das habe ich auch mitbekommen.
Ja. Also ja. Das ist eine crazy Zahl.
Hey, es ist verrückt und gleichzeitig irgendwie, ich muss mich da schreien als Fußball, jemand, der gerne fußballspielende Teams sieht. Ich kann mich da schon auch als leichter Fan vom FCZ outen, weil ich eigentlich immer wieder Ansätze sehe, die mir sehr gut gefallen. Nichtsdestotrotz finde ich es natürlich auch unverständlich, wie man in das Spiel gegen Lausanne unter der Woche gegangen ist und dass man auch das Spiel jetzt gegen Winterthur nicht kann, mit 3 Punkten sich belohnen, obwohl sie nicht wirklich nicht dran sind. Ja, ich finde, es spricht ein bisschen für die Saison vom FCZ und für alle Nebengeräusche, die dort irgendwie auch leider aus ihrer Sicht immer wieder rum sind. Ich glaube, über das diskutieren wir eigentlich auch schon die ganze Saison. Wird dem FCZ, werden die Nebengeräusche ihnen zum Verhängnis oder nicht? Und ich glaube, momentan sieht es ein bisschen so danach aus, dass es könnte sein. Wenn sie in die Championship Group kommen, ist alles möglich, aber ja, die Resultate einmal sind schon ein bisschen ein Sinnbild von dieser ganzen Story auch mit eben den Nebengeräuschen.
True, aber auf der anderen Seite muss man sagen, so wie sie noch zu dem Punkt kommen gegen Lausanne, das war eminent wichtig gewesen. Also da, wenn Lausanne dort gewinnt, dann sieht es im Strichkampf gerade nochmal anders aus, oder?
Dann sind sie richtig, das ist, ja. Dann ist es gerade umgekehrt, oder?
Also von dem her, ganz, ganz wichtiger Punkt, wo man sich dort noch geholt hat in der Schlussminute, einmal mehr mit einem Zuber, wo die Mannschaft wirklich dreht in der Rückrunde, muss man sagen. Und dann eben, finde ich schon, muss man Monis da ein bisschen ein Kränzchen winden, wo da rund um den Zuber so viel Junge auch ständig muss reinwerfen, so viel Verletzungsproblem. Und trotzdem, wie du es gesagt hast, eigentlich häufig ein relativ guter Fußball trotz allem spielt. Und das finde ich ganz und gar nicht einfach, wenn du so viel Wechsel die ganze Zeit hast.
Nein, also auf der Downside erschwert das natürlich auch. Ich glaube auch, dass der Ricardo Moniz gar nicht so schlecht drin ist im Lösungen finden. Das finde ich, hat er jetzt auch schon ein paar Mal bewiesen. Auf der anderen Seite, ich bin absolut ein Befürworter davon, dass so viele junge Jungs da die Chance bekommen, sich zu zeigen. Das, was ich mir nicht ganz so recht erklären kann, ist, wieso es immer die Nebengeräusche gibt, mit dieser Art und Weise irgendwie nicht verlängerte Verträge zu behandeln. Irgendwie keine Ahnung, denkt es mir gar nicht. Bei GC hast du auch Giotto Morandi die Geschichte gehabt, bei Lausanne hast du Letizia gehabt.
Basel-Stories gehabt.
Ja, genau. Und alle kriegen es an und irgendwie beim FCZ sind es zum Teil wirklich wichtige Spiele und dann gibt es disziplinarische Geschichten scheinbar noch. Junior League ist das letzte Beispiel.
Gut, das Spezial wird auch, kannst du sagen.
Ja, gut, so, okay. So Themen. Ja.
Also, ja, ich weiss, ich würde es vielleicht gar nicht zu fest an dem aufhängen. Also ich glaube schon, dass seitens Clubführung müssen wir das auf jeden Fall diskutieren, wenn ich da wieder an Mondi denke, wo ich muss sagen,
freue mich. Gut, aber das ist nochmal eine andere, also das ist nochmal vom Ansatz her eine andere Geschichte.
Nein, für mich ist das Clubführung ist wie, also Verträge, die nicht verlängert werden. Das ist ja nicht, wo der Trainer entscheidet oder nicht entscheidet, sondern das ist die sportliche Leitung und der Transfer genauso. Und für mich geht das schon in eine ähnliche Richtung. Und ja, bei mir, Mondi, ich muss es nur noch schnell anfügen, es ist einfach so, persönlich freut es mich jedes Mal ein bisschen, wenn er den nächsten Bock schießt, wie er wieder unter der Woche, wo er in den ersten 5 Minuten gerade 2 kapitale Fehler drin hat, was dann auch das Goal gibt. Aber für mich sinnbildlich, eher für die Führung und weniger eben für den Monis, wo ich finde, wo aus dieser Ausgangssituation oder mit all diesen Problemen, die sich laufend wieder ergeben, ja, muss man sagen, gute Arbeit macht und der FCZ dort im Spiel behaltet um die Top 6.
Ja, also dementsprechend eigentlich gerade inhaltlich zum FCZ ist vieles gesagt. Ich glaube, würde ich jetzt das Restprogramm vom FCZ nicht kennen, würde ich sagen, rein von der Qualität her schaffen es die in Championship Group. Aber sie haben halt noch der FCB und IB. Das ist wortwörtlich ein beschissenes Restprogramm. Von dem her, ja, Lausanne wird die Chance haben, sie noch aufzuholen. Bin gespannt, wie die Saison dann für den FCZ endet, weil wenn es nicht klappen mit der Championship Group, dann ist es auch ein Spiel um Coupe d'Ananas am Schluss.
Definitiv. Wenn wir gerade zum zweiten Zürcher Club überwechseln und zum Spiel GC gegen Luzern, wo einer ganz besonders rausgestochen hat.
Ja, genau. Also du sprichst ja vom Boyang, der einen Hattrick eigentlich schnüren kann. In einem Spiel, das relativ überraschend so deutlich war. Überraschend, weil man das von GC nicht gewohnt ist, weil sie jetzt auch unter der Woche gegen FCB jetzt nicht ein Gewaltspiel gemacht haben, obwohl sie auch dort noch
gut die zweite kratzen. Hälfte gemacht haben.
Ja.
Und dann, glaube ich, den Schwung haben können ein bisschen mitnehmen in das Luzern-Spiel, könnte man fast sagen.
Ja, absolut. Und trotzdem, also für mich sind es so die kleinen Parameter, wo ich gefunden habe, okay, das ist etwas, was man eher jetzt bei GC bemängelt hat. Und das meine ich jetzt konkret damit, gerade die Reaktion nach dem 1-1, wo ja, du eigentlich lange einen guten Match spielst, so ganz klassisch Abstiegskampf, dich aber nicht weiterhin kannst belohnen, also vielleicht noch mit einem zweiten Goal, um so ein bisschen Druck rauszunehmen, und dann kriegst du es. Das ist oft der Moment, wo Mannschaften dann einbrechen und sie ja dann aber postwendend mit dem 2-1 reagieren. Das habe ich überraschend gefunden, also auch für eine Mannschaft rein neutral, das hat mich das auch gefreut. Auf der anderen Seite, ja, der FC Luzern, der für mich auch eine Mannschaft ist, und ich weiss jetzt, was du willst sagen, aber wo ich nicht so recht schlau wird daraus.
Ja, also man kann auch hier schon darüber diskutieren, ob der Sieg jetzt eher zustande kommt, weil GC einen guten Match gemacht hat oder weil einfach Luzern relativ desolat war. Also ich meine, wenn man sich alleine anschaut, dass der Trainer der Frick einen Dreifachwechsel vornimmt, nach was? 30 Minuten.
30 Minuten oder so. Etwa,
also, ja. Und hat dann nach dem Spiel gezeigt, hat die Mannschaft irgendwie aufwecken. Und ich finde das, ich weiß nicht, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, gerade drei Leute auswechseln, zum Zeichen setzen. Also dann ist schon viel im Argen, habe ich das Gefühl, wenn du zu diesen Mitteln musst greifen. Also wenn du nicht nur quasi einen nimmst, sondern gerade drei musst nehmen. Money-Style, bisschen. Also, ja, wird mir nicht so schlau, ja, das trifft es ja eigentlich gut.
Du, also, ja, GC hat sicher auch davon profitiert, dass Luzern keinen guten Tag verwünscht hat. Da würde ich mitgehen. Auf der anderen Seite finde ich aber schon auch, und das ist etwas, was ich auch ein bisschen bei Luzern und speziell auch jetzt bei Mario Frick bemängle, keine Ahnung, jetzt wird darüber geschwätzt, dass er einen dreifachen Wechsel gemacht hat. Aber für mich ist es schon auch nicht ganz überraschend, dass Luzern gegen eine Mannschaft, die auch eher über einen Kampf und bescheidene Mittel kommt, dann mehr Mühe hat als gegen eine spielstarke Mannschaft, die vielleicht die Taktik, die Luzern jetzt in den letzten Wochen gewählt hat, mit dem Konto, mit schnellen Angriff, dass die gegen eine Mannschaft wie GC nicht so greift. Und ich finde, zum einen hat es GC gut gemacht und zum anderen ist es mir jetzt einfach irgendwie zu sagen, wir sind die Mannschaft auf die Wecke, weil das hat er gesagt, dass das seine Verantwortung ist mit der Einstellung. Und zum anderen finde ich auch grundsätzlich, du weißt, es klingt nicht so einfach, aber du weißt doch, was auf dich zukommt.
Ja, definitiv. Also für mich ist aber auch Luzern definitiv ein bisschen zu gut weggekommen in der Tabelle jetzt über die letzten Monate in der Rückrunde quasi. Also von dem her, für mich ist das wie so eine Korrektur, wo ein bisschen Sinn macht die Woche. Also dann noch 1-1 gespielt daheim im grossen Klassiker gegen St. Gallen.
Ja.
Wo man auch noch einen Punkt mitnimmt und dann ja noch die Niederlage geht, sie
keine optimale Woche gesehen, so.
Definitiv nicht.
Das ist noch lustig. Hast du das mitbekommen, also GC hat ja das Problem, weil, falls sie dann in die Relegation kommen, so, dann könnte es ja nicht im letzten Spiel. Ich glaube, das ist schon bekannt. Irgendwie wegen einem Konzert, glaube ich, oder so. Hast du gerade nicht genau auf dem Schirm wegen was?
Terminkollision
quasi. Ja, genau. Ja. Und weißt du, was sie spielen? Es tönt alles danach, als würde sie in Yverdon spielen.
Yverdon?
Ja.
Wenn sie den fix buchen dort, weil sie denken, vielleicht braucht man den sowieso für das Spiel, oder?
Ja, nein. Also, ich glaube, Alternativen wären ja gewesen, wahrscheinlich St. Gallen, Winterthur oder vielleicht noch Luzern. Aber ich glaube, sicher St. Gallen und Luzern sind relativ teuer. Und ich glaube nicht, dass du das Stadion so fühlst, dass du das wieder reinholst. Wind, ich glaube auch nicht so Bock, auch das ganze Behördenthema, das ist ja auch ein recht ein Aspekt, was zu beachten gibt, gerade wenn jetzt irgendwie das sportlich auch in die Hose sollte gehen. Und ja, von dem her, um dort vielleicht auch den Abschluss zu finden und zum nächsten Match zu gehen, Yverdon sehe ich jetzt auch nicht mehr die Punkte, die sie geholt haben, respektive die Differenz zwischen GC noch aufgeben, weil für das sind sie eigentlich ja, jetzt am Wochenende wieder gesehen, zu oft am Punkten. Jetzt auch so gegen IB.
Ja, und gegen IB machen sie wirklich einen geilen Match. Also die müssten das Spiel eigentlich gewinnen, wenn wir das rein von außen so anschauen, wenn wir auf die Chancen schauen, wo sie liegen lassen. Ja, also da können sie ein, zweimal quasi alleine aufs Goal, dann noch den Penalty, den man noch verschießt. Also, ja, Yverdon muss sich da fast ein bisschen an der Nase nehmen, dass sie da nicht mit 3 Punkten heimgehen.
Ja, mega. Also, vorweg, natürlich zählt auch für sie, Punkt ist Punkt und sie brauchen jeden. Aber ich bin bei dir. Also, ich habe den Match auch gesehen und Also, so viele Chancen, wie Ivo da hatte, grosse Chancen in dem Sinn, ist es für mich schon so fast so gesehen. Und das sage ich jetzt nicht irgendwie, weil ich es den Berner nicht gönnt habe. Aber also, die haben so viele Chancen gehabt, dass es eigentlich ein klassisches Spiel war, wo dann die unterlegenere Mannschaft dann noch einen macht irgendwie, weil zu viel ausgelaufen worden ist. Und das war so unverdient gesehen, weil Ivo da hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Das hat aus Sicht von Ibe einmal mehr überragenden Marvin Keller gebraucht, der nicht nur den Penalty hat, sondern auch
die
Chance, die er so halb hoch hebt von einem Spieler von Ivendor. Ich glaube, er hat einen nordischen Namen, ich habe es jetzt gerade nicht präsent, aber auf jeden Fall, der hebt er brutal. Der kommt mit Karacho und Sau nöch.
Mega Reflex.
Brutaler Reflex. Und dann auch, ich meine, der Silla schießt eigentlich das leere Goal, schießt am Pfosten. Legt der Varol Tasa ein bisschen schlecht über, er holpert ein bisschen, aber ja.
Hätte er ihn wollen überlegen oder?
Nein, er hätte den Goalie wollen ausnehmen, glaube ich. Ja, ja. Wenn er den von Anfang an überlegt, dann ist er 2 und ich glaube, das ist der Match dann gegessen.
Ja. Gut, er muss ihn gleich machen, egal wie er übergelegt wird.
Nein, klar. Das ist ja so, ja. Also von dem her, ja, ich bin eigentlich noch gut bedient und gleichzeitig, ja, was kann man sonst noch zu IB sagen? Also, ich glaube, Fasnacht ist
das
Geld absolut wert gewesen. Ich glaube, das verrotet man nicht zu viel, wenn man das schon sagt. Ist auch unter der Woche schon der Siegtorschütze gesehen, die letzten 5 Spiele, oder?
Ich glaube jetzt, also die letzten 5 Goal von IB, Goal, ja. hat jetzt alle der Fasnacht geschossen. Ist für mich so ein bisschen, ja, eine mega prägende Figur, genauso wie es ein Zuber ist, wie es ein Shaqiri ist, die Saison. Alles Spieler, die jetzt doch, ja, ich würde sagen, ein bisschen mehr noch gezündet haben, als man es erwartet hat. Ich glaube, in der Fasnacht hat man sich es schon auch erhofft, hat ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber das ist jetzt voll drin, also unfassbar wichtig. Und dann eben auch Marvin Keller. Also ich glaube, die zwei Spieler, die helfen IB momentan, dass sie zu diesen Punkten kommen. Unter der Woche gewinnt man noch eben gegen Servet mit 1-0. Das ist natürlich ein mega wichtiger Sieg.
Das sind auch eher Belz, die 3 Punkte sind, also ja, etwas anderes. Also
spielerisch auch dort keine Offenbarung, oder?
Nein, aber auch dort, ich finde auch dort IB ähnlich wie Luzern, vielleicht noch ein bisschen mit mehr Qualität, ist schon meiner Meinung nach ein bisschen schon aufgestellt, dass sie bei spielstarken Teams schon eher besser wegkommen, weil sie dann gerne einmal das Spielgeschehen im Gegner überlassen. Das ist bei Ivedon jetzt als Gegner nicht möglich gewesen und ich finde es auch nicht ganz überraschend, dass ja, so viele Punktverluste eben gegen Teams aus der hinteren Tabellenhälfte zustande gekommen sind. Das ist, finde ich, jetzt schon auch auffällig gewesen. Ich meine, eben auch bei diesem Spiel, wir haben es jetzt gerade vorher gesagt, es ist wirklich überhaupt nicht so gewesen, dass IB näher an dem Sieg dran gewesen. Im Gegenteil. Also, eben, die sind noch gut bedient mit dem Punkt.
Ja, absolut, absolut. Denen könnte jetzt aber natürlich der Modus mit der Championship Group noch eigentlich entgegenkommen im Endeffekt. Wenn sie, also die haben ja gegen die letzten 4 Teams, ja, relativ Mühe gehabt mit den Punkten. Ich habe die Statistik nicht gerade offen, aber dort viele Punkte liegen lassen. Gegen die Guten schneiden sie deutlich besser ab. Also, ja, mal schauen, wie das im Endspurt von dem Modus dann noch zu tragen kommt für IB. Auf der anderen Seite, Iverdon, eben, also ich möchte noch schnell den Penalty ansprechen. Ich verstand es nicht, wie man einen Penalty so schiessen kann. Egal wie nervös man ist. Also, wenn man so nervös ist, sollte man vielleicht auch gar nicht schiessen. Aber wenn du in die Mitte schiessest, dann musst du ein bisschen locker schießen, ein bisschen hoch, damit der Goalie, wenn er spät weggeht, eben nicht noch mit dem Fuß dran sein kann, wie das beim Keller jetzt der Fall war. Also, ich verstand nicht, warum man den Penalty so tritt.
Ja, also, du hast. Ist immer einfach im Nachhinein zu sagen, aber du hast schon das Gefühl gehabt bei Mauro Rodriguez, den ich übrigens einen sehr guten Spieler finde, dass dort nicht ganz eine hundertprozentige Sicherheit rum ist, wie du sagst, er schießt den Penalty so, dass in der Hoffnung, dass er ja, klassisch den Goalie verladet, indem er eigentlich nichts anderes macht als in die Mitte schießen, aber blöderweise halt flach und so kommt es dann, dass der Marvin Keller zwar in eine Ecke springt, aber halt die Beine so ausgestreckt hat und den Penalty abwehren kann. Hey, das ist immer so eine Sache, gell? Normalerweise schießt der Marquesano die, auch wenn er den letzten verschossen hat. Mm. Ich würde behaupten, er hat halt auch wieder geschossen.
Nimm es an, ja.
Und ja, Mauro Rodriguez ist auch noch ein junger Spieler. Es geht dann auch mal schnell, weißt du? Also, eben auch ein Spieler, der vielleicht auch noch einen nächsten Schritt machen kann. Das ist eigentlich ein dankbares Goal, das du kriegst, wenn du das kannst erzielen kannst. Dann ist vielleicht auch in der Mannschaft, wo man irgendwie gar keinen gesehen, der vielleicht noch den Ball geschnappt hätte. Ich meinte, der war halt Hazard, hat schon ausgesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass der den Ball auch genommen hat. Aber hey, es geht dann schnell und ja, eben, tendenziell ist es dann vielleicht eher offensiv, weil dann ist niemand um, was auch nicht hilft für Selbstvertrauen. Ja, ja. Du denkst vielleicht darüber nach, soll ich nehmen, soll ich nicht nehmen, dann meldet sich niemand, also komm, ich schnappen und dann geht es schnell, oder? Aber ja, klar, ist sicher etwas, wo er daraus lernen wird. Ärgerlich vergebene Chancen, gerade auch wenn man schaut, dass man am Schluss noch mit einem anstatt, ja, ziemlich deutlich mögliche drei kann heigen.
Ja, voll. Immerhin aus Iverdon Sicht, man hat immer noch 3 Punkte Vorsprung auf dem Barrageplatz, man ist noch 9 Punkte vor Vinti auf dem letzten Platz. Also Iverdon scheint auch ja, in den letzten paar Wochen zu wissen, wie man zu Punkten kommt. Von dem her, die werden nicht allzu, also mit allzu hängenden Köpfen wahrscheinlich jetzt weitermachen.
Nein, das ist richtig. Ich glaube, es gibt zwei Sachen, die man dort noch dazu sagen kann. Das eine ist, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass das Paraspiel in Iverdon stattfindet, unabhängig davon, welche Mannschaft das ist. Und das andere ist, es ist ja jetzt noch nächste Woche direkt duell. Iverdon gegen GC in Iverdon. Also streng genommen,
obwohl sie und dort gut und gerne noch runterrutschen. Also wenn man die Formkurve
auch noch anschaut, dass
Iverdon könnte da vielleicht dann noch einen Schritt nach oben machen. Gerade wenn man jetzt hier GC schlägt. Aber am besten lassen wir uns gar nicht zu fest auf ja, so Spiele
raus. Das haben wir gelernt, dass das keinen Wert mehr hat. Du hast recht. Also, dann schauen wir uns doch gerade noch schnell das Topspiel von diesem Wochenende an. Nämlich der FCB, der daheim gegen Lugano zumindest auf dem Scoresheet gesehen, perfekte Woche mit 3 weiteren Punkten gekrönt und ja, mit 3 Siegen aus 3 Spielen, ja, da einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht hat und jetzt zum ersten Mal als Tabellenführer mit 4 Punkten Vorsprung da steht.
Ja, also die perfekte Woche auf einer Resultatebene für den FC Basel. Ich glaube, auch da wieder spielerisch ist nicht jetzt überragend gesehen, also 2-0 gegen Lugano liest sich mega souverän, ist nicht ganz die Geschichte von dem Spiel gesehen, also die erste Halbzeit extrem kampfbetont, würde ich sagen, haben wir noch eine Szene, wo wir vielleicht noch schnell können diskutieren nachher,
ja.
Und dann in der zweiten Hälfte habe ich das Gefühl gehabt, beide Teams ein bisschen mehr wollen machen, weil in der ersten jetzt Raumchancen gegeben und dann in der zweiten sind beide Teams zu Chancen gekommen, weißt du, Domme Schmidt klärt noch einmal auf der Linie.
Richtig, also, das steht aber schon 1-0, glaube ich.
Das steht schon 1-0, aber es war 1-1 gesehen, ja. Also einfach Chance auf beiden Seiten gehabt und der FCB dann einfach ein bisschen effizienter und gewinnt dann das Spiel mit 2-0, nachdem man unter der Woche gegen GC mit 2-1 gewonnen hat, dort noch kurz Otele richtig geiles Goal gemacht, der
Traumgoal, das ist ein klassischer Spieler, wie man so schön sagt, oder, wo die Schweren macht und die Einfachen vielleicht gerne mal auch liegen lässt.
Ja, das hat etwas,
ja. Ja, aber vielleicht noch schnell zu dieser Aussage betreffend mit der kämpferischen ersten Halbzeit. Ich habe jetzt nicht so mega Freude gehabt an der zweiten Halbzeit gegen GC, wo echt beschissen zum Zuschauen war, rein aus Sicht vom FCB, aber auch GC, wo zwar noch ankommt, aber halt auch jetzt ja, halt beschränkte Mittel hat. Zum anderen habe ich die erste Halbzeit jetzt am Wochenende gegen Lugano eigentlich noch easy gefunden, weil man zwar auch jetzt nicht mega viele Chancen gesehen hat, aber du hast gemerkt, es geht um etwas.
Und ja, also
das ist ganz, genau, ist ganz genau das Gleiche, weil ich sage, es ist eine ganz andere Intensität dabei. Und ja, das ist natürlich schon auch cool und spannend, weil du jetzt auch so langsam merkst, oder es geht in Crunch-Time rein.
Ja, voll. Und ich glaube, also auf jeden Fall, wenn man die Intensität sieht, auch als Zuschauer, dann kann man sich gleich so ein bisschen in das Spiel reinfühlen, auch wenn es jetzt dann nicht die Top-Chancen gibt. Aber am Schluss ja, will man natürlich trotzdem Goal sehen und Strophe
um Szene sehen. Werden, genau. Du hast das vorhin kurz schon ein bisschen so angerissen gehabt, mit dieser Situation, die man noch muss besprechen muss. Du redest vom Einsteigen gegen den Anto Gürgic, vom Albi Ayeti, genau. Wo ja, zuerst den Ball trifft, dann aber ja, mit mehr oder weniger vollgestrecktem Bein, auch wenn er noch leicht zurückzieht.
Zurück, alles
ihn verwünscht. Eine Szene, die wir jetzt schon ein paar Mal sowohl hier im Podcast, aber auch grundsätzlich in der Fußballwelt ja besprochen haben. Ja, also hast du ja scheinbar jetzt gerade schon früh deine Meinung so ein bisschen platziert.
Ja, ich glaube, jeder, der mich kennt oder der mich da ein paar Mal schon reden gehört hat über ähnliche Situationen, kann sich denken, dass ich eigentlich mega happy bin damit, wie die Situation gehandhabt worden ist. Und zwar eigentlich von allen, außer vielleicht noch mit Ausnahme vom Coachy Totti, der ein
bisschen angesäuert ist. Der hat das sehr clever gemacht, finde ich.
Ja, er hat gesagt, jemand hat einen Fehler gemacht, quasi entweder damals
gegen Celia oder jetzt. Und das ist eine faire,
faire Aussage. Aber ich habe gefunden, der Steffen hat es gut gemacht, im Halbzeitinterview, die Spieler auf dem Platz. Ich habe das Gefühl gehabt, es ist wie allen klar gewesen, dass es der Ayeti nicht mit einer bösen Absicht drin ist und auch nicht, habe ich gefunden, jetzt mit einer übertriebene Härte. Ich habe gefunden, er zieht den Fuß dann ein bisschen an im Moment vom Impact und dann einmal mehr immer mein wiederholendes Argument. Er spielt den Ball in eine Richtung und dort geht seine Kraft quasi und das ist 90 Grad weg vom Impact dann zum Spieler. Er rutscht durch, ja, aber er trifft nicht mit Krafteinwirkung nach vorne. Drum, das macht auch sicher weh, der Schlag, weil er trifft ihn, glaube ich, am Knie, was auch sehr hoch ist, was dann in der Argumentation auch wieder breitgeschlagen worden ist. Aber er trifft nicht so, dass er ihm dort eine schwere Verletzung wird zufügen. Und was ich halt auch finde, der Gürgic kommt ja selber viel zu spät, der kann ja dann einfach aus dem Weg gehen.
Ja, ich glaube nicht, dass er nachher aus dem Weg. Also ich glaube nicht, dass er wieder absichtlich reinläuft.
Nein, will ihm überhaupt nicht vorwerfen. Ich meine nur, ich finde es so einfach, dann immer einfach zu sagen, ja, du kannst nicht so reingehen.
Nein, ich glaube, das Problem, wieso das so aufgerollt wird, ist, dass halt einfach schon viele rote Karten in dieser Saison so gegeben worden sind. Und aus Lugano-Sicht, dass man sich dort irgendwo durch eine Benachteiligung fühlt, das kann ich nachvollziehen.
Absolut, eben. Es hängt dann am Kontext. Es hängt sicher auch daran, dass in der ersten Hälfte sonst nicht so viel passiert ist.
Ja, es war natürlich ein Gamechanger gesehen, oder? Wortwörtlich für das Spiel. Aber
eben, also Steffen und auch auf dem Platz die Spieler in dieser Situation haben sich gar nicht gross beschwert. Ich glaube, weil man wie auf dem Platz die Situation als Spieler, glaube ich, einfach so einstuft. Und das habe ich sehr cool gefunden. Ich habe sehr cool gefunden, dass der Warnet eingegriffen hat, weil da wieder von einem klaren Fehlentscheid sogar zu sprechen, das wäre für mich vermessen gewesen.
Ich finde auch dort, also ich sage dir nachher grundsätzlich auch noch schnell, was ich zu dem halt, zu dieser Thematik an sich, ich finde aber auch dort, auch wieder aus Lugano-Sicht, ich kann es verstehen, dass man sich dort benachteiligt fühlt, weil auch dort ist der Wahr schon mehrmals gekommen.
Ja, und dort ist er aber falsch gewesen.
Ja, aber er ist gekommen. Und es ist sehr konsequent eigentlich umgesetzt worden.
Ich weiß gar nicht, welches Spiel ist gewesen, wo der eine mit gestrecktem Bein am anderen auf den Fuß geht. Auch die Runde, jetzt habe ich es gerade nicht mehr präsent. Ich glaube, es war Vinti gegen Zürich, ein von Vinti, wo voll durchzieht. Und ich glaube, wenn er den Santi weiter oben trifft, dann ist er der rot. Also, man hat die ganze Zeit Szenen, die man kann diskutieren. Und für mich ist drum eigentlich in dieser Situation ist für mich alles richtig gemacht worden. Und ich finde, man sollte es als Beispiel nehmen, zum weitergehen. Aber sorry, ich wollte nicht cutten. Jetzt lasse ich dir noch schnell deine Meinung kundtun, weil du hast ein bisschen anders gespürt dafür, oder?
Nein, ich sehe es grundsätzlich auch als die richtige Entscheidung an. Ich wollte eigentlich jeweils nur darlegen, dass aufgrund von der Vergangenheit das Raum lässt für Diskussionen und auch für eine Seite, die sich nicht so unrecht benachteiligt fühlt. Ich glaube, das Handling mit diesen Situationen hat sich in den letzten Wochen verändert. Ich glaube, in der Hinrunde war das eine rote Karte gewesen. Ich finde nicht, dass es eine rote Karte ist, aber mein Grundsatz ist grundsätzlich, dass mit dieser Regelauslegung, die man sich dort mal gemacht hat, dass man jetzt gemerkt hat, mit den Dynamiken und so, was es gibt, dass es so Situationen leider wohl oder übel halt kann geben und in den meisten Fällen auch die Absicht nicht dahinter ist, vor allem wenn der Ball zuerst gespielt ist und so viel Zeit dazwischen ist. Schwieriger wird es dann, wenn der Abstand dazwischen kleiner ist. Aber grundsätzlich ist es immer noch ein Vollkontaktsport. Und absolut. Ich finde das auch, ich begrüße das auch absolut, dass das nicht eine rote Karte gesehen ist.
Na gut, dann sind wir uns da ja weitestgehend einig. Und das ist gut, bringst du noch so ein bisschen die Perspektive quasi auch von vielleicht Seite von Lugano rein. Und der Kontext. Jetzt möchte ich gleich nochmal über Ayeti schnell reden, und zwar weg von dieser Szene, sondern ihn als eigene Personalie. Ich bin ein bisschen überrascht gewesen, dass er jetzt nochmal gestartet hat. Also gegen GC unter der Woche habe ich gedacht, okay, auch ein bisschen Carlos vielleicht ein bisschen Erholung geben, Ayeti auch mal wieder Minuten geben, der könnte ja gleich noch wichtig werden in dem Saisonendsport. Habe ich eigentlich alles gut gefunden. Ich finde, man hat im beiden Spiel gesehen, dass der Rhythmus ein bisschen fehlt, dass die Abstimmung ein bisschen fehlt, dass halt auch Selbstvertrauen noch ein bisschen fehlt. Wie hast du den Ayeti erlebt?
Hey, ich habe ihn ja, also ich habe ihn gesehen vor einer Woche gegen Vinti, wo er auch schon reingekommen ist, wo er noch einen auf dem Fuß hat, so eine Halbchance. Ich finde das nicht unclever vom Celestini, ihn auch einzubinden ins Spiel. Mir persönlich ist der Kevin Carlos auch nicht allzu drauf. Ich weiß auch nicht, es ist jetzt auch schon länger her, seit er das letzte Mal getroffen hat. Ich gebe dir recht, der Albi wirkt einmal noch ein bisschen glücklos, aber ich finde rein vom Einsatz und auch im Konstrukt der Mannschaft gegen den Ball wirkt man eigentlich trotzdem auch wertvoll. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, das Spiel vom FCB findet nur bedingt gerade über den Mittelstürmer statt. Der Mittelstürmer wird oft momentan eher eingesetzt als Funktion, wo der Ball hebt und nicht irgendwie aus einer eigenen Aktion raus.
Ja, oder wo halt den Raum für andere Spieler schafft. Und dort habe ich gefunden, bringt sich der Carlos eben recht wichtig ein beim 2-0. Ich glaube, der Ball geht nicht ganz so einfach bis auf den KD durch, wenn er nicht den Innenverteidiger so ein bisschen blockt und so ein bisschen daran hindert, auf den Ball zu gehen. Ob es nur das ist, anderer Punkt. Nein, aber das ist absolut. Einfach, glaube ich, so ein Faktor, wo halt auch so ein Stürmer mit so einer Körperlichkeit wie Kevin Carlos kann mit Team nutzen.
Also vielleicht dort schnell eine Frage, also eine Anmerkung und dann verbunden auch mit einer Frage. Also ich glaube, der Kevin Carlos und Albi sind ja nicht komplett gleich. Ich glaube schon, dass sie ähnlich sind vom Profil, aber der Kevin Carlos kommt schon nochmal mehr über den Körper.
Über die Physis mehr, genau.
Genau, ja. Währenddessen der Albi vielleicht auch noch ein spielerisches Element 2-3 mehr mitbringt. Und eben meine Sicht auf das habe ich ja schon gegeben, dass ich es auch noch interessant finde, den Albi mal noch einzubinden, eben weil auch Kevin Carlos nicht so gut gelaufen ist. Aber jetzt zu der Frage deiner Meinung, oder was denn dort würdest du es begrüßen, wenn der Kevin Carlos gespielt hat?
Hey, ich würde das jetzt gar nicht so A- oder B-mässig entscheiden. Ich glaube, am Schluss, der Trainer sieht ja die Spieler die ganze Woche im Training, oder? Und für mich, was ich eigentlich noch mag, ist zum Beispiel, wenn der Ayeti ausgewechselt worden ist, dann unter der Woche zu sehen, wie hässig er war, dann
ja, der ist heiß.
Auf der Bank. Der ist mental schon ready. Wenn der mal reingeht, also wenn der Kopfball reingeht oder Hammel hebt,
Spiel gegen GC, zwei richtig fies gegen Albi. Ja.
Und wenn der dann reingeht, dann läuft der Albi vielleicht auch nochmal heiß. Von dem her, ja. Also ich glaube, liegt am Schluss am Trainer. Am Trainer, wo angezählt worden ist, witzigerweise. Also in so einer Woche sickert durch das, und ich glaube, das ist erst schon vor der Länderspielpause noch gesehen, wo die Diskussionen bei Basel geführt worden sind, offenbar, dass man nicht so zufrieden ist mit dem Celestini und dass man sich da schon bei anderen Kandidaten gemolden hat für im Sommer dann.
Ja, das der letzte Punkt, den du da sagst, das ist natürlich mega schwierig bis unmöglich zu verifizieren.
Aber in der Regel, also wenn da gewisse Medienhäuser darüber berichten, kann man schon meistens davon ausgehen, dass da auch was dran ist, weil sonst verlieren die auch ihre Kredibilität. Also ganz aus dem Nichts wird's nicht kommen.
Möglicherweise nicht. Und ich finde, es gibt durchaus ein paar Punkte, wo man darüber diskutieren kann. Ja, wieso man vielleicht nicht zu 100% zufrieden ist. Ich glaube, für diese Woche ist das nicht ganz repräsentativ, nach 9 Punkten. Aber ich glaube, es ist so eine Sache, und ich mache da gerne noch ein bisschen vielleicht einen Vergleich mit IB. Der FCB ist natürlich nach wie vor schon auch ein Umfeld, wo die Ansprüche relativ hoch sind. Unabhängig davon, was man für Ziele nach außen gibt. Also ich glaube schon, dass der Anspruch immer ist, ein gewisser Fußball, der mit Dominanz verbunden ist, zu spielen. Und jetzt gerade in dieser Saison ist es natürlich auch so, dass mit ein paar wenigen Matchs, wo man glaube, die Erwartungen definitiv nicht erfüllt hat. Und da mache ich jetzt Beispiel mit dem letzten Match im 2024, wo der FCB gegen GC verliert. Mhm. Ja, wenn man die gewinnt, dann keine Ahnung. Also ist egal, welche Mannschaft. Aber die wäre jetzt wahrscheinlich mehr oder weniger schon Meister oder kurz davor. Und ich glaube, da ist IBE ein weiterer Verein, der auch so ein bisschen den Anspruch hat. Ich wüsste nicht, wie es bei IBE aussehen würde, wenn der Giorgio Contini nicht erst seit dem neuen Jahr da war, sondern jetzt schon ein paar Monate oder nach dem Unentschieden, dass dort die Frage schnell mal aufflammt, das kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen.
Also beim Contini sprichst du dann auch eher so ein bisschen die Art und Weise an, wenn man momentan Fußball spielen lässt? Oder ja, was machst du Bezug?
Ja, ich meine, das ist nochmal eine komplexere Situation, weil halt vor allem die Runde phasenweise schlecht bis Desolat. Sogar scheiße gesehen ist, oder? Aber das ist halt schon auch so eine Sache, gell? Wenn du bei diesen Vereinen, die grundsätzlich immer Meister werden, so viele Punkte gegen die schwächeren Anführungszeichen liegen lässt, dann ist halt der Trainer relativ schnell einmal angezählt.
Klar, ich finde es beim FCB auch ein bisschen noch spannend, weil ich meine, letztes Jahr hat man noch um einen Abstieg gekämpft, auch wo der Celestini gekommen ist, oder? Und die Aufgabe war, das Team zu stabilisieren. Insofern, ich kann auch nachvollziehen, wenn man sagt, hey, mit dem Celestini haben wir jetzt eine Phase gehabt. Der hat den Job gemacht, hat das Team stabilisiert und jetzt werden wir wieder einen nächsten Step machen und wir glauben nicht, dass das mit ihm funktioniert. Aber dann finde ich es einfach ganz schwierig, wenn man das dann noch Mitte in der Saison oder wenn die Saison langsam in die entscheidende Phase geht, nochmal Lotto durchsickern, das ist halt einfach nicht ganz optimal. Aber ich meine, der FCB
das ist
richtig, hat...
Das ist alles andere optimal.
Alles optimal, ja. Aber der FCB hat die Antwort, glaube ich, auf dem Platz geliefert.
Ja, und der Celestini, oder? Also, der hat ja durchaus noch Wechsel gemacht, der einen massiven Impact gehabt hat.
Gerade.
Richtig, ja, und auch Soticek, der das zweite Goal schießt. Aber wenn wir von Impact reden, dann müssen wir natürlich auch über Jadon Shaqiri reden. Gerade in der ersten Halbzeit extrem stark zugestellt. Hat sich dann in der zweiten Halbzeit...
Also der hat Lugano wirklich gut gemacht.
Er hat es gut gemacht. Und in der zweiten Halbzeit ist es eine Situation, wo der Albin Haidari sagt es, glaube ich, sogar noch im Interview. Er sticht raus, hat den Ball nicht und dann gibt es einen Raum. Und nach dem 1 ist es natürlich ein anderes Spiel, weil dann halt Lugano hat müssen aufmachen und dann hat es die Räume gegeben. Aber es ist einmal mehr, ja, der Jadon Shaqiri, der eigentlich das Goal ja vor allem eröffnet mit dem 1-0, der durchzieht, dann durchläuft. Das habe ich auch eine Qualität gefunden, die ich bis jetzt noch nicht allzu oft von ihm gesehen habe, wo man sich auch nicht so gewöhnt ist von ihm, aber ja, boah.
Absolut läuferisch, kämpferisch, bringt sich gut ein. Mir ist schon gegen GC fast noch mehr aufgefallen in Bezug auf das, wenn er die Leute pusht, wenn er auch nach dem 2-0 die Leute nochmal anheizt, wenn er rennt, wenn er Defensivarbeit leistet. Und jetzt eigentlich muss er nur noch ein bisschen an der Hürdenlaufqualität
ja, da haben wir mehr laut müssen lachen, aber das ist ja sympathisch gewesen, wenn er so drüber steigt und dann siehst du so in seinem Gesicht, was ihn so nimmt. Oh, scheiße.
Es ist gut, dass er sich nicht verletzt, da haben andere schon mehr Schrammen davor getragen, bei so Torjubel. Wir haben vielleicht noch kurz noch Lugano ansprechen. Ich glaube, im FCB hat es jetzt doch noch einige gegeben, gerade noch mit der Trainergeschichte und so. Aber Lugano hat jetzt, glaube ich, in den letzten 7 Spielen 5-mal verloren, wenn das richtig auf dem Zegel habe. Die Saison mittlerweile, ich weiß nicht, abschreiben komplett würde sie jetzt noch nicht natürlich, so wie die Saison verläuft, aber wenn wir schauen, wo die gestanden sind, Anfang Rückrunde, die sind auch bei uns allen hier vom Team
sehr hoch auf dem Zettel
gesehen. Ja, zuoberst auf dem Zettel gesehen, muss man sagen, bei den meisten. Und mittlerweile sieht es nicht mehr danach aus.
Nein, wobei eben auch hier der Blick auf die Tabelle sagt, es sind 7 Punkte und dass es schneller gehen kann, das wissen wir. Du hast natürlich recht, das sind keine einfachen Wochen gesehen jetzt für Lugano. Ich finde aber, dass jetzt gerade in dem Spiel gestern gegen den FCB hat mir so ein bisschen die Grinta am Schluss hat mir ein bisschen gefehlt. Also,
nicht das erste Mal, ja.
Ja, und eigentlich etwas, was ja doch auch Lugano immer wieder ausgezeichnet hat. Und ich finde, das ist schon ein bisschen symptomatisch, auch wenn du die Auftritte anschaust. Mir fehlt nach wie vor, habe ich den Eindruck, dass dort der Stürmer schon immer noch fehlt, wo ja auch ein bisschen Diskussion gesehen ist. Wirklich Chancen, mit Ausnahme von der, wo der Thomas Schmid auf der Linie rettet, haben sie jetzt nicht, habe ich jetzt dort nicht so krass viele Ansätze gesehen. Und ja, wie gesagt, dann machen sie ein, also das 1-0 ist eigentlich entscheidend dafür, dass der Match sich so krass verändert. Aber ja, das sind Matches gesehen, wo eigentlich Lugano immer gelegen sind und der Vibe haben sie jetzt gerade gar nicht momentan.
Nein. Ja, sie, eben, wie du sagst, seit Wochen eigentlich nicht mehr. Und ist die Frage, ob die nochmal reagieren können. Ich meine, auch verletzungsmässig haben die ein bisschen Pech gehabt jetzt in der Rückrunde, muss man auch sehen.
Ja.
Aber da fehlt, habe ich das Gefühl, einfach ein bisschen zu viel. Aber wir werden es auch hier. Wir werden es sehen. Immerhin haben sie unter der Woche können Yverdon schlagen und dort noch Punkte mitnehmen.
Ja, das ist eine Pflicht gesehen.
Ja, aber eben, aber auch die haben sie nicht immer absolut geholt, oder? Also von
absolut,
dem her,
absolut.
Immerhin 3 Punkte, die man da noch mitgenommen hat. Jetzt würde ich sagen, gehen wir noch zum letzten Spiel. Und das ist St. Gallen, wo daheim Servet mit 1-0 schlägt. An der Stelle, gerade vorhin noch auf dem Weg, da hier St. Gallen-Fan angetroffen in Basel. An der Stelle liebe Grüße raus an Zina, wo sich sehr gefreut hat über den Sieg, wo gefunden hat, dass Sieg wieder mal eine schöne Leistung gesehen von der St. Gallen.
Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Wird jetzt in der letzten Woche nicht allzu oft happy gesehen sein.
Ja, schwierigere Zeiten gesehen, ja.
Ja, mega. Und jetzt, sie schnüffeln noch ganz leicht in die, an der Championship Group, wobei ich ehrlich gesagt muss sagen, dass ich nicht mehr so recht glaube.
Ja, da muss viel passieren. Es muss viel passieren, muss man sagen.
Es muss sehr viel passieren und gleichzeitig haben sie sich, finde ich, den Sieg overall verdient. Es ist auch dort wieder, Servet, das, da blutet mein Herz, wenn ich das sehe. Also,
die machen auch zu wenig aus ihren Möglichkeiten. Also, weißt du, was die spielerisch an Qualität eigentlich hat, oder?
Ja, ich finde auch. Aber auch dort, die haben zwar jetzt in den letzten paar Wochen viele Matches, ja, mit ein bisschen Mentalität und ein bisschen Glück können drehen, außer jetzt der gegen IB unter der Woche. Aber, also, für das, dass du eigentlich, keine Ahnung, ja, eine riesen Chance hast und St. Gallen jetzt auch nicht in bestechender Form war, ist mir das ehrlich gesagt deutlich zu wenig gewesen jetzt gegen St. Gallen.
Mega, also ich verstand es auch nicht ganz. Schon gegen IB verliert man auch 1-0, jetzt gegen St. Gallen verliert man 1-0 und irgendwie, wo ist so das Feuer, wo ist der Wille, ey, man spielt da um einen Meistertitel. Also weißt, dass es vielleicht spielerisch mal nicht läuft, dass irgendwie die taktische Ausrichtung vielleicht daneben ist, was weiß ich, aber dass man sich da nicht mehr verrisst, das verstand ich einfach nicht. Und durch Servet nicht alleine in dieser Liga, wo das irgendwie nicht, finde ich, auf den Platz bringen, dass das Feuer und der Kampf, aber ich kann es einfach sehr schlecht nachvollziehen.
Ja, es ist schon schwierig irgendwie zu verstehen, wie Servet, ich meine, gegen IB haben sie lang Pech gehabt. Ich finde, dort machen sie
keine schlechte Match.
Lange Strecke, einen guten Match, obwohl auch am Schluss dann, ja, es auch nicht nochmal ein Aufbäumen war und irgendwie gefühlt man, ja, man hat schon alles nach vorne geworfen, aber irgendwie so gar nicht die richtige Vehemenz hat gefehlt.
Also für mich ist es einfach zu passiv gewesen, alles in allem.
Ja, also eben, ich finde, Passivität trifft nicht den ganzen Match gegen IB, aber sicher der Schluss. Passivität trifft aber sicher den Match gegen St. Gallen, wo gar nicht, sie haben eine mega Chance, ziemlich am Anfang, dritte Minute oder so, der Kutesa. Aber nachher halt nicht mehr viel und für mich ist das auch so, eben, das hast du auch schon ein bisschen angerissen gehabt, die spielerischen Elemente, die die Mannschaft eigentlich wirklich so stark machen, die auch so geil sind zum Zuschauen, stellvertretend eben genau Derek Kutesa, wo wieder ein bisschen gefühlt in einem Formloch ist. Das ist jetzt ein bisschen streng formuliert, aber wenn man jetzt seine Hochphase anschaut, die noch nicht lange her ist, dann fragt man sich schon, okay, wo genau ist das Problem? Man hat viele Matches jetzt auch können für sich entscheiden, die mega auf der Kippe gestanden sind. Eigentlich müsste doch dort alles stimmen. So. Und trotzdem habe ich bei Servet nicht gefühlt, dass Servet, obwohl sie Zweite sind, der Meisterschaftskandidat Nummer 1 oder 2 sind.
Völlig. Aber finde ich eh ganz schwierig zu sagen, dass irgendein Team Meisterschaftskandidat sieg, wenn man sich die Spiele anschaut oder auch eben die Inkonstanz von eigentlich allen Teams anschaut. Und ich glaube, ja, im Endeffekt haben wir jetzt den FCB mit 4 Punkten Vorsprung da vorne. Und ja, FCB dann vielleicht noch der konstanteste von den Inkonstanten.
Ja, also ich habe mir jetzt gerade überlegt, also das ist richtig, aufgrund auch von der Erfahrung, was die Saison gezeigt hat, kann man sicher nicht irgendeinen Meisterschaftskandidat mehr auskühren. Aber wenn man jetzt auf die Momentaufnahme schaut, wissen darum, dass sich das wird können verändern oder wahrscheinlich wird verändern, ich würde schon so wie gehen und sagen, für mich ist es aktuell vom Gefühl her ein Ding zwischen FCB und IB. Mhm. Ich kann maximal daneben liegen, aber das sind schon für mich die zwei Mannschaften, die grundsätzlich vom Potenzial her und auch über die letzten Wochen gesehen dort am nächsten dran sind, aber ja, aufgrund von der Ausgangslage und auch wissen wir noch nicht genau, wie die Spiele dann ausgelost werden, ja, ist alles möglich mit Heimvorteil, mit Auswärtsspiel und so, also da ist sicher noch vieles noch nicht ganz geklärt.
Voll, das kommt ja dann auch noch ein bisschen darauf an, wer qualifiziert sich am Schluss denn genau für die Top 6, denn wer hat wie viel Mal gegen wer schon daheim genau, gespielt, das genau. Will man ja alles möglichst ausbalancieren, aber vielleicht geht es am Schluss nicht ganz auf, aber ja, ich denke auch, der SCV wird da noch nicht zu viele Rechnereien machen, bevor jetzt da die 33 Runden nicht komplett abgeschlossen sind.
Richtig. Ja, ich glaube, das war es gesehen. Liebe Sina, nicht traurig gewesen. Wir reden dann bald wieder mal ein bisschen länger über den FC St. Gallen. Aber ich glaube, aufgrund von der Tabellenkonstellation ja, gibt es das jetzt nicht mehr allzu viel her. Tut mir leid. Aber schön hörst du trotzdem hoffentlich ab und zu. Und ja, schön habt ihr allgemein, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zugelost bei dieser heutigen Folge. Ich möchte mich ganz herzlich auch bei dir bedanken, Linus. Schön bist du gewesen, mal wieder.
Ja, danke dir. Hat riesig Spass gemacht. Schade, kann ich nächste Woche nicht dabei sein, aber ich hoffe dann die Woche drauf wieder.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das Alternativprogramm in Mallorca in deiner Ferien ist ja nicht so schlecht, oder?
Ja, da wird dann viel Velo gefahren vor allem und einfach ein bisschen Natur und Sonne genossen, ja.
Ja, und hoffentlich trotzdem auch noch ein bisschen Super League geschaut, wenn du Zeit hast.
Wenn man noch dazu kommt, macht man das auf jeden Fall, ja. Nimmt man das ein oder andere mit.
Sehr gut, sehr gut. Wunderbar. Ja, das war es gesehen. Wenn ihr mögt, hier wieder am Schluss den Hinweis drauf, darauf, dass wir uns wieder freuen, wenn ihr uns auf Social Media, namentlich auf Instagram unter GameChangerTalk- folgt. Ja, wir haben uns da auch wieder die ein oder andere Geschichte überlegt, wo wir jetzt euch dann auch gerne wieder werden präsentieren. Vielleicht kommt auch wieder mal ein netter Gast in Form von einer Spieler, Spielerin oder Funktionär, man weiss es nicht. Halten wir euch auf dem Laufenden. Gute Bewertung auf Spotify und allen anderen Plattformen, würden wir uns auch freuen, oder Linus?
Definitiv, also unbedingt auf Spotify 5 Sterne da lassen, wenn es euch gefällt. Und wenn ihr Anmerkungen, Anregungen, Kommentare habt, Sachen, die wir aufgreifen sollten, oder auch nochmal Idee für einen Robin-Sie-Wett-Einsatz, da haben wir schon ganz, ganz geile Ideen zugespielt bekommen. Wir werden dann, wenn es dann noch auf die EM zugeht, dort noch eine Abstimmung machen, dass dann alle auf Insta wirklich können dann noch mitentscheiden, welche von diesen Vorschlägen dann verwendet wird. Da werden wir dann nochmal den Ball euch zuspielen, aber bis dahin sendet uns weiter Vorschläge und ja, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Verfolgen. Es werden noch ein paar coole Videos kommen in nächster Zeit, wenn ihr ein bisschen was vorbereitet am Wochenende. Also lasst euch überraschen. An der Stelle ganz gute Woche allen und Walle, danke dir vielmals.
Danke auch. Eigentlich nicht vergessen, Robin spielt noch. Okay, bis dann. Ciao, ciao.
Sali.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create.online.